Buddy Talk, here we go. Schön, dass du da bist. Wir machen einen Ausflug weg vom Triathlon hin zum Surfen. Tim Elter ist Profisurfer, lebt vom Surfen und betreibt Surfen als Leistungssport. Wie sieht das alles aus? Wie trainiert man? Wie sehen die Wettkämpfe aus? Und was bringt das alles mit sich? Ich glaube, das ist eine Sportart, da denken viele einfach nur, ja cool, surfen, mal so ein, zwei Stündchen ins Wasser, ansonsten hang loose und Smoothie Bowls und that's it. Tim erzählt uns, wie es wirklich ist und nimmt uns mit in seine große Surfwelt. Vielleicht kennt ihr Tim ja von den Olympischen Spielen letztes Jahr als, ich sag mal so, als die ganze Welt seinen Hintern gesehen hat. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und das ist Tim. Und präsentiert werden wir heute von Koro. Nicht nur die Radsport-Saison ist in den Frühjahrsklassikern, auch Koro ruft zum großen Frühlingserwachen. Und da ist mal Zeit für was Neues. Und ich habe auch was Neues entdeckt bei meiner letzten Bestellung. Und das ist mein absoluter Frühjahrs-Champion, was das Essen betrifft. Und zwar ist das der Bio-Mango-Curry-Aufstrich. Freunde, ich sag's wie es ist, das Ding ist eine Waffe. Und wenn ihr euch den nicht bestellt, das wird für immer ein, boah, hätte ich nur mal Moment in eurem Leben bleiben, den ihr bitterböse bereut, weil das Ding muss in jede Küche. Egal ob aufs Brot oder als Dip fürs Gemüse, so Karotte und Paprika, tauch ich da auch immer rein. Das Ding ist sensationell. Wie auch alle anderen Aufstriche natürlich, macht das einfach riesengroße Laune. Und ihr wisst, bei Koro gibt es alles in Großpackungen und da gibt es ganz viele Sachen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Deswegen ist jetzt im Frühjahr mal die gute Gelegenheit, eure Speisekammer mal richtig auf Vordermann zu bringen und da ganz viele neue, spannende Sachen reinzupacken. Sei es mal neue Trockenfrüchte, einfach mal neue Snacks, die ihr noch nicht kennt. Oder. Bei Koro bleibt, ich würde mal sagen, da bleibt wirklich kein Wunsch unerfüllt. Und auch so fürs Daily Life, so für immer zwischendurch, gibt es bei Koro alles, was wir Sporttreibende brauchen. Weil jetzt im Frühjahr wird unser Umfang am Rad ja auch ein bisschen höher hoffentlich. Da muss man auch mehr, da braucht es mehr Mampf. Und da kümmert sich Koro ganz gut um euch. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Also, www.koro.com. Im Warenkorb gebt ihr noch den Code BuddyTalk ein. Und dann geht's ab in den Frühjahrsputz der Speisekammer. Alles, was man nicht mehr braucht, raus. Und Koro zieht neu ein. Viel Spaß damit. Und jetzt gehen wir rein in die Folge mit Surfer Tim Elter. Let's go! Würde ich sagen, gehen wir einfach mal kalt rein. Tim, erstmal vorweg, danke für deine Zeit und cool, dass das klappt. Wir sitzen zwar beide in München, aber immer wenn man zu dritt ist und nicht zu dritt am Tisch sitzen kann, ist es blöd, wenn man jemanden digital dazu schaltet, das klappt einfach nicht. Deswegen Tim und ich aus München, Mika aus Darmstadt in der heutigen Besetzung. Tim, ich mache gar keine riesengroße Vorstellung, nur so ein paar Eckdaten und Fakten, dass die Leute wissen, mit dem wir es eigentlich zu tun haben. Falls ich irgendwo falsch liege, korrigier mich bitte. Du heißt Tim Elter, bist 21, bist auf Fuerteventura geboren und aufgewachsen. Wie ich gerade erfahren habe, lebst du jetzt in Südfrankreich, hast mit 6 Jahren das Surfen gelernt und warst letztes Jahr bei den Olympischen Spielen 2024 und bist von Beruf Surfer.
Richtig. Simon und Mika, vielen Dank, dass ihr hier mich heute einladet. Das hast du richtig recherchiert. Well done.
Perfekt. Und wie ich auch von Mika erfahren habe, hast du ja schon mal Triathlon gemacht.
Richtig. Das war letztes Jahr nach den Olympischen Spielen. Ich war sehr lost. Ich hatte nicht mehr so wirklich ein Ziel im Leben und bin so ein bisschen rumgeeiert, war recht demotiviert. Und dann war in meinem Dorf, in dem ich jetzt wohne, in Südwestfrankreich, ein Triathlon von der Challenge Family. Und ich dachte mir, okay, dann mache ich da mit. Und ich hatte eine Menge Spaß. Und das war so das erste Mal in mehreren Monaten, wo ich erstmal wieder wirklich Freude empfunden habe in meinem Leben. Und das war ein sehr besonderer Moment für mich.
Ah, geil. Genau das Rennen habe ich das Jahr davor nämlich gemacht. Da hatte ich aber weniger Spaß. Da bin ich Zweiter geworden und das war so ein Rennen, wo ich so 2 Meter vom Ziel auf die Fresse geflogen bin in so einem Schlusssprint und dann noch überholt wurde.
Aber
Und
Tim,
da musste
ich kann
echt.
dir empfehlen, sich das mal online anzugucken. Es ist amüsant.
Ja, stimmt, müssen wir dir mal zuschicken, das Video. Da musste ich echt schmunzeln, als ich das gesehen habe, dass du da mitgemacht hast. Aber auch geil zu hören, dass du da jetzt, lebst, weil ich war da letztes 2023. Das Rennen war da auch irgendwie Mitte Oktober oder so.
Ich war dort schon, ja.
Ja, und dementsprechend war ich halt schon so 10 Tage vorher da, einfach weil man in Deutschland nicht mehr so gut trainieren konnte beim Wetter. Und ich fand es da echt geil. Also so, mir hat die Gegend da richtig gut gefallen. Irgendwie coole Vibes. Zum Radfahren fand ich es auch echt gut. So viele kleine Fahrradwege. Und ja, nicht schlecht, dass du da jetzt wohnst.
Ja, genau. Also es gibt da auch sehr viele, die Vélo d'Isère, das ist ein riesiges Fahrradwegsystem in Frankreich im Endeffekt. Und da gibt es sehr viele Fahrradwege. Ich gehe auch selber gern ein bisschen radeln. Und genau, das ist in Vieux-Beaucourt, wie du schon gesagt hast. Und ich war das Jahr davor auch schon dort und ich war während dem Triathlon dort. Es war ja dann auch eher so stürmische Tage, so ein bisschen, glaube
Genau.
ich.
Ja.
Und irgendwie hat es mich doch geärgert, dass ich das vercheckt hatte, mich da anzumelden. Was mich am meisten daran geärgert hat, ist, dass alle Straßen gesperrt waren und dass ich nirgendwo hin konnte. Also dachte ich mir, statt mich nächstes Jahr darüber aufzuregen, werde ich einfach Teil des Problems und mach mit. Und der Triathlon, wenn es dann um den See geht, geht auch genau vor meiner Haustür vorbei, quasi.
Ach, krass, geil.
Ja.
Aber wie war deine Triathlon-Experience?
Also, ich habe genau, also schwimmen gehe ich öfters in dem See. Das ist ja, ich habe ja Sprintdistanz gemacht, also wirklich das Leichteste vom Leichten. Und dann war ich einmal vorher laufen und einmal vorher Fahrradfahren. Das war mein Training für diesen Triathlon. Und dann habe ich mich da angemeldet und ich hatte auf jeden Fall zwei Ziele. Das erste war das Ding beenden und das zweite war Top 50. Und ich glaube, es waren irgendwie so knapp 200 Starter oder so. Und es ging ja mit Schwimmen los, einmal quer durch den See. Und ich bin so geschwommen und geschwommen. Und ich dachte mir so, also entweder ich schwimme in die falsche Richtung mit ein paar anderen oder ich bin hier irgendwie recht weit vorne. Und dann kam ich als Fünfter aus dem Wasser nach dem Schwimmen. Und dann kam die erste Transition und dann habe ich erstmal so 3 Minuten 40 verschlafen, weil ich halt keine Ahnung habe, wie man das macht. Alle sind an mir vorbeigezogen. Fahrradfahren war dann ultra frustrierend. Also auch kurz bevor es in Transition 2 ging zum Laufen, haben mich noch Leute überholt mit so 40 Sachen und ich war so, wow, bitte habt Gnade. Und dann beim Laufen war es einfach nur noch so ein Kampf, dass die Oberschenkel nicht zumachen. Und ich bin dann, glaube ich, 51. oder 52. geworden, hatte aber eine Menge Spaß, vor allem halt, ich habe das Ding in Boardshorts und T-Shirt gemacht und die Leute haben immer wieder so sehr verstörte Blicke rübergeworfen, aber ich hatte, also wie gesagt, ich hatte eine Menge Spaß und wenn das dieses Jahr wieder ist, dann werde ich da wieder mitmachen.
Also, du bist auch in Boardshorts Rad gefahren?
Ja.
Geil. Gibt's da Bilder von?
Es gibt da Bilder von, ja, ich hatte auch diese Clips, wo das Schild reinkommt, wo die Nummer reinkommt, die gab es nicht mehr. Also musste ich das mit Büroklammern festmachen und dann hatte ich für Laufen und Fahren, also Fahrradfahren, auch das gleiche Shirt und ich habe das einfach dann ausgezogen, einmal gedreht und wieder angezogen. Hatte dann das T-Shirt also quasi anders, also vorne, hinten. Ja, es war alles sehr improvisiert.
Aber ist doch schön, dass du dann da so krass viel Spaß dran hattest.
Ich hatte ultra viel Spaß daran. Ich finde, das ist voll die mentale Challenge.
Hattest du, um mal kurz vorauszuspringen, weil du sagst, du hattest da seit langer Zeit mal wieder richtig Spaß dran.
Ja.
Hattest du an den Olympischen Spielen keinen Spaß?
Doch, ich hatte an den Olympischen Spielen sehr viel Spaß, aber danach ging es bergab. Also als der letzte Tag der Spiele kam, du hast bis dahin so viel erlebt, es war so intensiv und dann stand ich da wirklich ganz weit oben und habe von oben runter gesehen und dachte mir nur so, ab jetzt kann's, es wird nichts geben in meinem Leben, mir demnächst, was mich mehr reizt oder mir mehr den Thrill oder den Drive gibt, als das, was ich gerade erlebt habe. Und von da ging es eigentlich nur noch runter und es war auch eine schwierige Zeit, die, glaube ich, phasenweise immer noch ein bisschen besteht, so mit neuer Zielsetzung und was kommt als nächstes. Und dieser Triathlon hat mich wirklich motiviert, weil es war was anderes. Es war trotzdem was sehr Kompetitives. Ich bin ultra kompetitiv und es war auf jeden Fall reizend, ja.
Wie war die Experience Olympische Spiele? Ihr wart da ja nicht in Paris, sondern irgendwo, hilf mir ganz kurz,
Tahiti, oder?
in
Ja.
Tahiti, und ihr habt auf dem Schiff gewohnt, oder?
Ja, genau. Also das Dilemma für die Olympics war so ein bisschen, machen wir es in Südwestfrankreich oder in Französisch-Polynesien mit 12 Stunden Zeitverschiebung auf der anderen Seite der Erde. Und sie haben sich für Tahiti entschieden, weil das einfach dann auch im Nachgang sehr erfolgreich war. Es hat diese krassen Surf-Bilder gebracht und die ganze Welt hat draufgeschaut, weil wenn die Spiele tagsüber in Paris vorbei waren, blieb nur noch, dann ging das Surfen erst los, weil heißen, die ganze Welt hat auf Surfen geschaut und diese Plattform haben wir noch nie so erlebt und zwar auch für die Athleten selber, es war echt krass. Es war zwar kein krasses Olympia-Feeling, aber auf diesem Boot aufzuwachen in so einer wunderschönen Lagune und dann nur von Schiff zu springen, um zu der Welle zu kommen, dann dort zu surfen wieder, also es war schon sehr krass, wenn ich daran zurückdenke, war es auf jeden Fall die schönste Zeit meines Lebens. Also auch die intensivste, aber auch die schönste.
Ja, ich weiß noch so, dass hier, ich habe es natürlich Olympia auch echt viel geschaut, da war ich gerade im Trainingslager und da war das immer so zwischen den Einheiten, lief die ganze Zeit der Fernseher und eigentlich morgens so als erstes kamen immer so die Surf-Wettbewerbe, wenn halt hier in Europa gerade erst alles so langsam anlief, irgendwelche Vorläufe oder sowas kamen, dann kam meistens Surfen und das sah schon immer echt nice aus, also echt so halt, ja, wortwörtlich am anderen Ende der Welt, irgendwie cooler Vibe, alles wirkte so ein bisschen lockerer und weniger, gerade so dieser Kontrast so zu schwimmen oder so, du hast Kampfrichter, du hast irgendwie, alles sieht so strikt oder so theoretisch auch, sage ich mal halt aus, und da sah es einfach cool aus, ja, da habe ich auf jeden Fall noch gute Erinnerungen dran, aber wie genau sah deine Zeit aus? Also wie viel vorher bist du schon rüber gereist? Weil ich meine, du sagst schon 12 Stunden Zeitverschiebung, ist jetzt ja auch nicht so ganz ohne mal für den Körper.
Ja, in der Vorbereitung auf die Spiele waren wir zweimal dort. Einmal 12 Tage in dem ersten Trainingslager und einmal ist das Team vorgeflogen mit meiner Teamkollegin Camilla Kemp und ich war nur 5 Tage dort. Das war ziemlich hart. Das war Samstag, Sonntag im Flieger, Montag aus dem Flieger gestiegen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gesurft, Freitagabend in den Flieger, Sonntag früh war ich wieder hier. Das kann ich keinem empfehlen. Und dann dachten wir uns, für die Spiele gehen wir mit ein bisschen mehr Vorlauf und wir waren dann schon 7, 8 Tage vor den Spielen auf Tahiti, auf dem Schiff, haben uns ein bisschen wieder akklimatisiert, den Jetlag ausgeschlafen, wegtrainiert, hatten viele coole Trainingssessions mit den anderen Athleten. Dann wurde der Spot quasi gesperrt, dass von, sagen wir, 8 Uhr morgens bis 3 Uhr, 4 Uhr nachmittags nur die Athleten rein durften in verschiedenen Gruppen. Und dann ging auch schon der Wettkampf los. Aber eigentlich war dann, abgesehen von den Trainingssessions, hat man eigentlich das gemacht, was einem gut tat. Wenn man schlafen wollte, hat man geschlafen. Wenn man irgendwie Yoga oder Gymnastika machen wollte, dann das. Wenn man noch ein kleines bisschen trainieren wollte, körperlich, dann hat man das gemacht. Aber es war so ein bisschen so, halt das tun, was einem gut tut vom Wettkampf.
Ihr seid da im Vorfeld zweimal hingeflogen, sagst du. Ist es wichtig, dann, dass man genau die Welle quasi schon mal surft? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Dass man, gibt es da dann Unterschiede?
Also ihr kommt ja auch aus dem Triathlon, wo die Strecke ja auch immer eine andere ist. Also die Locations bleiben ähnlich oder gleich, aber die Strecken in verschiedenen Stops sind ja immer anders. Und bei euch variiert das Element im Endeffekt und bei uns variiert das Element selber noch viel mehr. Also ihr müsst euch das so 10-mal extremer vorstellen, weil die Wellen können von einem Tag auf den anderen von 1 Meter auf 10 Meter gehen oder umgekehrt. Oder der Wind kann innerhalb von 10 Minuten so krass drehen, dass die Welle fast unsurfbar ist. Das kann euch auch passieren. Wenn beim Fahrradfahren der Wind dreht, dann ist es so nicht das Schönste, wenn er auf einmal von vorne kommt. Und bei uns ist es so ähnlich. Und je mehr Facetten du von dem Spot im Trainingslager erlebst, desto höher sind die Chancen, dass du was Ähnliches im Wettkampf schon mal erlebt hast. Dass man quasi sich schneller anpassen kann. Man sieht auch, wenn man einen Spot länger surft, merkt man, von wo kommt die Welle, bei welcher Swell-Richtung, weil es gibt verschiedene Richtungen, aus denen der Swell kommen kann, bei welcher Richtung bricht die Welle wie. Und dann sagt man, okay, wir haben lange mit Westswell trainiert, dann ist die Welle so. Und wenn man beim Wettkampf Westswell ist, dann weißt du, okay, die Welle wird ungefähr so sein. Also es geht einfach darum, so viele Erfahrungswerte wie möglich zu sammeln. Und das ist beim Surfen sehr wichtig, auch wenn nachher jede Welle anders ist.
Ja, krass. Also find ich faszinierend und geil so zu hören, weil bei uns so im Triathlon, du kannst halt, also du sagst schon, es ist alles sehr unterschiedlich, aber du kannst halt, mittlerweile gibt es echt gute Online-Tools, so die Strecken genau analysieren. Und da haben wir ja Powermeter, quasi Leistungsmesser und können dann da echt ein super genaues Pacing draus machen. Klar hast du noch ein bisschen Gegnereinfluss oder so, aber das kannst du dir vor Ort halt ja wenig angucken. Im Radsport ist es durchaus üblich, dass man da schon mal hinfährt und so ein Recon macht. Bei uns im Triathlon höchstens vielleicht mal für die WM, jetzt wenn es ein super technischer Kurs ist. Aber selbst das kannst du eigentlich viel dir online schon anschauen. Aber ja, bei euch halt so dieses Gefühl und dieses Flow-Gefühl vielleicht auch so halt eher in diese Richtung ist ja nochmal deutlich wichtiger. Aber krass. Und ich glaube, es geht jetzt auch schon so ein bisschen über zu dem Punkt, den wir jetzt auch schon so ein bisschen im Vorgespräch hatten. Ich glaube, es klingt jetzt auch schon für die Zuhörenden so ein bisschen durch. Ist jetzt nicht so, dass wenn man auf Surfen guckt, dass man da jetzt irgendwie, dass vielleicht einige denken, das ist einfach nur, ja, ihr macht das zum Spaß, steht auf und surft ein bisschen, sondern da steckt schon ein bisschen mehr drin, ne?
Also ich sag mal so, ich grätsch mal noch kurz zwischen rein. Ich war im November auf den Philippinen, auf Siargao, und war das erste Mal so wirklich in meinem Leben surfen und war sofort hooked, aber wir waren dann irgendwie so 10 Tage jeden Tag surfen, aber halt ja eine Stunde in der Früh. Dann hingen wir den ganzen Tag halt irgendwie echt easy rum und dann irgendwie nochmal so eine Stunde am Abend. Sieht dann Alltag ein bisschen anders aus oder ist es ungefähr vergleichbar?
Wie sehr meinst du, hast du dich verbessert mit den 2 Stunden täglich über 10 Tage?
Ich habe mich schon sehr stark verbessert, weil ich habe bei null angefangen. Aber ich muss auch sagen, ich hätte auch nicht mehr können. Weil, also so vor allem so Paddeln und Arme und ich war wirklich nach 1,5 Stunden Surfen in der Früh, ich war wirklich Game Over. Weil
Ja.
dieses Rauspaddeln, ich war wirklich tot danach. Ich würde sagen, bin ich schon irgendwie sportlich und fit und mach viel, aber das war abartig, wie im Arsch ich war danach.
Ich kann nicht beruhigen. Ich war lange Surflehrer, habe hunderte Leute unterrichtet und die sagen alle das Gleiche, vor allem am Anfang. Also die Energie, die das zieht, ist schon krass, weil man halt auch einfach auf einmal Muskelgruppen anspannen muss, von denen man gar nicht weiß, dass es sie gibt. Man liegt da so halb gekrümmt wie so eine Garnele auf dem Brett die ganze Zeit und dann muss man auch noch irgendwie paddeln und dann das ganze timen und aufstehen. Das ist schon nicht so leicht.
Also
Das
das
ist
Paddeln
wirklich.
ist die größte Herausforderung an dem Ganzen.
Ja, das
Sowohl
ist ja.
wieder rauskommen, als auch in die Welle reinpaddeln. Das fand ich
Ist
immer
ja auch
so.
das Ding. 98% der Zeit paddeln oder sitzen wir nur rum. Höchstens 2% der Zeit surfen wir. Und um eure Frage zu beantworten, ja, mein Alltag sieht ein wenig anders aus als deiner, Simon, wenn ich surfen gehe oder wenn ich im Training bin. Zum Surfen gehört viel dazu. Also erstmal, wenn man das auf einem hohen Niveau verletzungsfrei oder so, ja, so verletzungsfrei wie möglich treiben will, muss man halt viel Krafttraining machen. Das sieht dann so aus, dass ich so 3 bis 4 Mal die Woche ins Gym gehe. und trainiere jetzt aktuell in der Aufbauphase und mit einer Verletzung 6-mal die Woche. Dann täglich Yoga und Gymnastika, weil man halt einfach im Surfen in extreme Drehbewegungen kommt. Also man muss kräftig sein, aber gleichzeitig sehr flexibel und elastisch, weil man sich halt andauernd die Gelenke so biegt, wie es eigentlich nicht natürlich ist. Und wenn man dann halt nicht sehr flexibel ist, kann es auch schon mal wo reißen. Und das will man ja eher vermeiden. Sonst, ja, dann ist noch so Vermarktung ein recht großes Thema. Man will ja auch irgendwie Geld damit verdienen ab einem bestimmten Niveau. Und da steckt auch viel Zeit drin. So, letztens habe ich mich mit einem alten Kollegen getroffen und wir haben so ein bisschen gequatscht und dann meinte er irgendwann so, ja krass, eigentlich ist es ja zum Teil auch einfach ein Bürojob, was du machst. Und ich so, ja, absolut. Ich muss meine Beziehung zu meinen Sponsoren aufrechterhalten, ich muss meine Verträge erfüllen, ich muss neue Sponsoren suchen, Projekte vermarkten, neue Projekte planen, all das und noch mehr. Und im Endeffekt komme ich wahrscheinlich auf meine 30 bis 40 Arbeitsstunden die Woche, wenn ich in einem Trainingslager bin, eher 50.
Aber wenn du von Training sprichst, jetzt so im Wasser, gibt es auch sowas wie dann, dass du, okay, heute trainierst du nur das, heute trainierst du eher das, also quasi einfach so wirklich so Trainingsinhalte oder geht ihr einfach raus und surft nach Gusto?
Also, nee, nicht unbedingt. Das, was ich gerade alles aufgezählt habe, ist abgesehen vom Surfen. Dazu kommen die zwei Trainingseinheiten Surfen täglich on top, so oder so.
Also du gehst jeden Tag
Natürlich
zweimal ins
gibt es
Wasser.
zweimal täglich, würde ich sagen, ja. Ja. Das ist immer so ein bisschen abhängig. Wenn man jetzt zum Beispiel, so als wir nach Tahiti geflogen sind, um für die Olympischen Spiele zu trainieren, dann gibt es eine ganz klare Mission. So, dann gehst du aufs Wasser und dann wird ein bestimmtes Manöver trainiert. Oder man sagt, man macht Heat-Simulationen. Will heißen, wir gehen ins Wasser und simulieren eine Runde im Wettkampf. Und dann ist da quasi so ein bisschen Druck von außen mit dabei, dass wir das handeln lernen. Oder wenn wir zum Beispiel hier in München sind und in Surftown München in dem Wavepool surfen, dann trainieren wir sehr viel Airs, also Manöver in der Luft, kritische Manöver. Und dann gehen wir bestimmt mal 2 Stunden rein und trainieren die ganze Zeit auf den Punkt dieses gleiche Manöver. Also natürlich gibt es auch Tage, wo ich sage, ah, die Wellen sind geil, ich habe irgendwie gestern lange trainiert, dann gehe ich jetzt einfach genießen, gar keine Frage. Aber meistens versuche ich persönlich, meinen Sessions immer so eine gewisse Bedeutung zu geben und einen Trainingseffekt.
Wie sieht so das über den Saisonverlauf aus? Also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal letztes Jahr nehmen, du hattest Paris als, oder nicht Paris, aber Tahiti als Highlight.
Ja.
Wenn man, sage ich jetzt mal, ein Jahr, also Mitte 2023, du weißt, okay, ist noch ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen. Wie sieht denn so eine Makroperiodisierung aus? Ist das immer gleich das Training oder habt ihr dann auch verschiedene Trainingsschwerpunkte auch in den einzelnen Phasen?
Das hängt sehr davon ab, wie der Wettkampfkalender ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Mitte 23 bis Olympische Spiele gehen, Mitte 23 war die Sommersaison, da haben wir sehr viele Wettkämpfe von der Europatour. Da wird sehr darauf geachtet, dass wir in dem Kriterium von dieser Tour surfen. Also Speed, Power und Flow und Variety und so ein bisschen so X-Faktor. So, und dann versuchen wir eigentlich hauptsächlich so zu surfen, wie es der Jury in dieser Tour gefällt. Also wir passen uns quasi ein bisschen an. Danach kam schon die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft und da ging es sehr viel drum, eigentlich fast Ausdauer. Also über einen langen Zeitraum in der Lage zu sein, abzurufen und immer die guten Wellen in jeder Runde zu finden. Weil die Olympia-Quali, wo ich mich qualifiziert habe, es waren 8 Tage. Ich habe mich am 8. Tag qualifiziert und ich habe es nicht zum Final Day geschafft. Das wären nämlich 9 gewesen. Und über 8 Tage in der Lage zu sein, unter halt Pressure, Schmerzen, Schlafmüdigkeit und das Ganze, was man halt so kennt aus dem Contest-Leben, unter den ganzen Bedingungen noch zu performen, ist nicht leicht. Und darauf werden wir trainiert, also halt vor allem mentale Stärke. Und dann danach, nach der Quali, ging es eine Weile um Erhalt. dass wir halt nicht körperliche Fitness verlieren, und dann wurde wieder aufgerampt bis zu den Spielen und dann wirklich jeder Aspekt, also geistig, körperlich, Ausdauer, wirklich alles versuchen abzuhärten, dass man wirklich wie eine Maschine in diesen Wettkampf geht.
Krass, das ist wirklich, also das ist wirklich viel mehr auch irgendwie, ich sag mal, trainingswissenschaftlicher, als ich mir das überhaupt vorstellen konnte. Also das ist
Voll.
wirklich Fulltime und wirklich, also wirklich diesen richtigen Leistungssportcharakter hat, das dachte ich mir schon, aber dass das dann auch innerhalb dessen nochmal so detailliert ist und so, das hätte ich mir echt nicht gedacht. Habt ihr auch alle dann Trainer? Oder wie ist das?
Das ist das Schwierige im Surfen. Ich bin ja Teil vom deutschen Nationalteam und im deutschen Sportfördersystem. Und dadurch, dass unser deutsches Surfteam über den ganzen Globus verteilt ist, ist es sehr schwierig für uns, eine Einheit zu bilden. Und obwohl wir als Team sehr gut funktionieren, müssen wir immer eingeflogen werden für Trainingslager. Und das ist halt erstens mal für den Verband sehr teuer und halt zweitens auch sehr aufwendig, uns und unsere Performance zu tracken, wenn wir nicht gerade alle beisammen sind. Und ja, im Endeffekt, wie du schon sagst, da sind sehr viele sportwissenschaftliche Ansätze mit dabei. Und ja, ich finde es selber faszinierend. Ich studiere auch Sportwissenschaften und Training. Und immer wieder sehe ich Sachen, Aspekte und Methoden, die unsere Trainer bei uns anwenden. Und dann denke ich mir so, ah, das hat der und der wieder gesagt, was ich machen soll. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ob jeder seinen eigenen Trainer hat, es ist schwierig. Also die wenigsten von uns haben einen Trainer in ihrer Heimat, weil auch viele gar nicht so viel zu Hause sind, weil man immer unterwegs ist. Und sich einen Trainer halt mitzunehmen auf die Trainingseinheiten und auf die Trainingslager und auf die Wettbewerbe ist halt schon sehr, sehr teuer.
Und wie macht ihr das dann, irgendwie so Trainingssessions und sowas zu analysieren? Macht ihr einfach viel, viel Videostudium, dass ihr euch filmen lässt und schickt es dann auch mal anderen Leuten, ob die irgendwie Tipps haben oder sowas? Oder wie sieht das aus?
Wir arbeiten sehr viel mit Videoanalyse, ja.
Aber ist es dann auch so, dass man die das mal dann Leuten schickt und nach Hilfe fragt? So, ey, ich habe irgendwie bei dem und dem Trick irgendwie das und das Problem. Was ist so mein Fehler? Oder wie
Also wir
analysiert man
können,
das?
es funktioniert immer so, in den Trainingslagern gibt es ein bestimmtes Thema, daran wird gearbeitet und dann kriegen wir einen Input. Und an dem sollen wir arbeiten, die nächsten Monate oder Wochen bis halt zum nächsten Trainingslager oder bis zum nächsten Wettkampf. Und wir können uns mittendrin immer bei unseren Trainern melden und immer Feedback von denen bekommen. Aber wir müssen sehr selbstkritisch sein und uns sehr gut selber evaluieren und analysieren können. Weil sonst kommt man in die Stagnation und da halt nie wieder weg.
Was ist, wie definiert ihr eine gute Leistung? Ist es einfach an gestandenen Tricks? Oder was ist so, was ist eine Top-Leistung? Wie sieht die aus? Woran misst man das?
In einem Wettkampf, oder?
Ja, Wettkampftraining, je nachdem.
Also das Ding ist, Surfen ist ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, extrem subjektiv. Es ist nicht wie ein Sprinter. Wenn der seine 100 Meter in unter 10 Sekunden läuft, dann sieht jeder, aha, das ist schnell. Beim Surfen ist es leider nicht so. Vor allem außerhalb vom Wettkampfformat ist es so, der eine kann das gut, der andere ist hier kräftiger, der andere ist hier schneller. Um es jetzt mal auf den Wettkampf zu reduzieren, ich kann so ein bisschen erklären, wie ein Heat, also wie wie heißt es denn, wie eine Runde aussehen würde. In der Regel hat man vier Surfer, die zwei Besten kommen weiter. Jeder Surfer kann in 20 Minuten so viele Wellen nehmen, wie er will, aber nur die zwei Besten werden zusammengezählt und addiert. Und hier geht es von 0 bis 10, wie beim Turmspringen, glaube ich, beispielsweise. Eine 10 wäre eine perfekte Welle. Und heutzutage ist es eigentlich fast unmöglich, eine 10 zu erzielen, ohne einen wirklich krassen X-Faktor mitzubringen. Also du musst wirklich was machen, was absolut niemand hat kommen sehen. Entweder ein sehr hohes Manöver in der Luft oder wirklich eine sehr lange Welle und jedes Manöver mit Flow, Kraft und Geschwindigkeit miteinander linken. Oder ja, also man muss wirklich die Jury vom Hocker hauen. Ich habe noch nie eine 10 gemacht in meinem Leben.
Krass.
Krass.
Ja.
Krass.
Ja.
Wie häufig oder Das ist auch so eine Sache, die ich mich nicht nur jetzt bei euch frage, aber auch so zum Beispiel im Turnen, Turmspringen, mit so Juryentscheidungen. Wie ist man da nicht manchmal übelst abgefuckt nach dem Wettkampf, dass man so denkt, oh, ich war doch eigentlich viel besser, weil das ist halt das Geile bei uns, so wer als Erster über die Linie läuft, hat gewonnen und gut ist. Da
Ja.
gibt es höchstens vielleicht nochmal, wenn man irgendwie eine Zeitstrafe oder sowas zwischendurch kriegt, da gibt es schon tierische Diskussionen im Triathlon immer. Aber dann stelle ich mir vor, wie das bei euch ist, wo letztendlich ja über euer komplettes Einkommen, über euren Lebensunterhalt, über eure ganze Karriere von einer Juryentscheidung in dieser innerhalb von, weiß nicht, wie schnell das geht, 15, 20 Sekunden oder so,
Ja.
entscheidet über so, so viel. Wie ist das und wie geht man damit um so?
Das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich nicht oft höre und eine Frage, die uns auch immer sehr beschäftigt. Also jetzt aktuell würde mir kein wirklich großer Skandal einfallen, in meinem Fall. Aber was zum Beispiel letztens passiert ist bei den WSL Pipe Masters, das ist ein sehr, sehr bekanntes, prestigiöses Event auf Hawaii, gab es die Situation in dem Finale. Und da war der Hawaiianer, der an dem Strand aufgewachsen ist, im Finale und ein Italiener. So, dann hat der Italiener, lag hinten, hatte auf einmal zwei sehr gute Wellen in nur 90 Sekunden. Und ich würde sagen, 90% der Surfwelt würde meinen, dass der Italiener danach auf 1 hätte sein müssen. Die Jury hat es ungefähr so kalkuliert, dass es ein exakter Punktegleichstand wurde. Und dann der nächstbessere Score dem Hawaiianer zugeordnet wurde. So, es war ein ziemlich großer Skandal, weil auch bei der Jury ist ja immer, man hat fünf Noten, die höchste und die niedrigste fallen weg, dann hast du drei, daraus wird ein Durchschnitt gemacht. Und der fünfte Score von dem letzten Judge hat extrem, also wirklich skandalös lange gebraucht. Ich will hier gar keine Verschwörungstheorien aufstellen, aber mich hat das selber extrem aufgeregt. Und das sind halt so Momente, wo dann auch wirklich, ich glaube, es ist scheiße, sowohl für den, der das Event gewinnt, als auch für den, der es nicht gewinnt. Ich bin auch schon selber durch Runden durchgekommen, wo ich dachte, dass meine Performance nicht gut genug ist. Und im Endeffekt, klar, man kann protestieren gehen, man kann ausfällig werden, man kann unsportlich werden. Ich bin kein Fan davon. Es gibt Leute, die machen das, aber im Endeffekt im Surfen ist es so, es wird nie revidiert. Nie. Ne, sobald eine Nummer eingetragen ist, es würde sagen, es passiert weniger als 1% der Male, dass die Runde neu gesurft wird oder dass wirklich mit Videobeweis verändert wird. Also es
Oh,
ist leider sehr,
krass.
sehr, sehr strikt und die Entscheidung steht.
Wie sieht so eine Competition-Saison dann für euch aus? Habt ihr auch sowas wie eine World Tour? Oder wie, was sind so die Events für euch? Oder wie viele Events surft ihr im Jahr? Wo finden die statt? Wie ist so eine Saison aufgebaut?
Also allgemein gibt es im Surfen zwei internationale Ligen. Die erste ist die International Surfing Association. Diese ist für die Weltmeisterschaft in den verschiedenen Surfdisziplinen, die es gibt, Stand-up und Stand-up Race zuständig. So, die Hälfte der Olympiatickets werden über die ISA vergeben und die ist auch nur einmal im Jahr. Diese Weltmeisterschaft. Und da ist es so, dass die drei besten Landsmänner und Landsfrauen von jeder Nation hinfahren können. Wie die sich unter sich qualifizieren, ist jedem Land selbst überlassen. Auf der anderen Seite gibt es die WSL, World Surf League. Das ist eine kommerzielle Liga, die einer Billionärsfamilie gehört. Und die hat die Surf-Events quasi in Regionen verteilt über den Globus. Jede Region hat das eigene Ranking. Und die Top aus der Region oder die Top aus jeder Region kommen dann auf die Challenger Series. Und das ist quasi so ein Mittelstep zwischen den Regionen und der World Tour von der WSL. Und davon die Top 10 kommen auf die WSL und die unteren 10 also die Top 10 kommen auf die CT, auf die Championship Tour und davon die unteren 10 fallen runter in die Challenger Series, wo sie sich wieder mit den Besten aus jeder Region messen müssen. Will heißen, für mich ist das Programm aktuell von der European Tour hochzukommen in diese Challenger Series, wo ich dann gegen die Besten aus jeder Region surfen kann und versuchen werde, die Top 10 zu knacken, um in die Championship Tour zu kommen, wo auch wiederum die andere Hälfte der Olympiatickets vergeben wird.
Und wie viele Wettkämpfe surfst du da so im Jahr? Wie sieht so ein Wettkampfkalender aus?
So sechs, glaube ich,
Ach
sowas.
so, gar nicht mehr.
Nee, es ist extrem reduziert. Und die haben dann auch verschiedene Punktzahlen. Also das wird jetzt dieses Jahr geändert. Und zwar gibt es die Events 2000, 4000 und 6000. Die Punktezahl steht für die Punkte, die der Sieger bekommt.
Ach krass,
Ja.
das ist ja wirklich, also sind ja eigentlich nicht viele Chancen, sich zu zeigen.
Nein, und auch so eine Welt, so eine Qualifikation über die Weltmeisterschaft ist wirklich hardcore, weil du musst 8 Tage durchgehend dich jeden Tag beweisen in jeder Runde. Und wenn du das schaffst, man kann auch sagen, okay, man ist ein Lucky Star, man hat ein gutes Event und man ist drin. Aber es ist halt auch für jeden 8 Tage Massaker eigentlich. Da sind dann 144 und davon halt die drei besten von jedem Land, während bei der Europatour pro Event nur 120, 128 sind, aber da kann sich halt jeder frei anmelden. Also Mika könnte sich anmelden, wenn er wollen würde.
Mika, würde ich dich sehen.
Let's go, ja.
Die Frisur und der Kopfsponsor passt schon mal.
Frisur passt. Red
Machst du
Bull gibt auch
immer.
immer einen Punkt mehr oder hier oder
Ja.
da.
Ja, machst du auf jeden Fall eine gute Figur.
Ja. Aber apropos Red Bull oder generell Sponsoring, wie sieht es aus bei euch, so Thema Finanzierung? Also du bist jetzt bei Olympia, hast schon gesagt, viel oder ja doch, viel läuft über den Verband, da werden Sachen organisiert und so Geschichten. Ist im Triathlon, nur vielleicht kurz zum Hintergrund für dich, auch sehr unterschiedlich. Wir haben halt Kurzdistanz, Langdistanz. Die Kurzdistanzler, da ist bei den meisten ist das Haupteinkommen über den Verband, beziehungsweise Bundeswehr und so Geschichten. Bei uns Langdistanzlern, ich kriege keinen Cent vom Verband und da läuft alles nur über Sponsoren. Wie sieht es im Surfen aus so? Kannst du es irgendwie sagen, so deine Einnahmen, wie viel ist da prozentual vom Verband, wie viel von Sponsoren?
Ich glaube, ich kann, also ich weiß gar nicht, wie transparent ich darüber reden kann, aber ich kriege ein Grundgehalt von der Sporthilfe. Dann machen das auch viele oder ein paar meiner Kollegen über die Bundeswehr, in der Tat. Und dann ist es so, dass wir Unterstützung über den Verband bekommen. Die läuft nie über unser Konto, sondern wir kriegen das direkt in Brettern, Trainingslagern, Flüge für den nächsten Wettkampf. So kriegen wir das erstattet. Ich würde sagen, bis und vor allem letztes Jahr war der Support von dem Verband wirklich sehr, sehr hoch. Jetzt halt durch Krise und das ganze gekürzte Geld in den Verbänden in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch habt, aber bei uns wurden die Gelder gekürzt und jetzt würde ich sagen, ist es so vielleicht 35, 40% vom Verband und der Rest von meinen privaten Sponsoren.
Okay.
Würdest du sagen, es ist eine dankbare Sportart, um sich zu vermarkten?
Boah, das ist so. Das Ding ist, es ist gar nicht leicht, sich im Surfen zu vermarkten. Beziehungsweise die Surfindustrie hat ihre besten Zeiten schon erlebt und ist nicht mehr gewillig, so viel Geld rauszugeben. Das ist das Traurige an der Surfindustrie. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man sein Lifestyle und die Sportart Surfen, die ja eigentlich jetzt vor allem in Deutschland hochkommt und recht modern ist und cool ist, wenn man das an Nicht-Surf-Brands präsentiert und so denen das Paket mitgeben will, dann kann das recht gut funktionieren, weil die eher gewillig sind, das Image von Surfen zu nutzen, um ihre Produkte zu werben, was auch durchaus recht gut funktionieren kann, glaube ich.
Aber was sind dann zum Beispiel so Brands, die sportfremd sind, die da, mit denen du zum Beispiel arbeitest?
Also hier wäre die erste, Hydrate. Die machen, also sportfremd nicht, aber halt surffremd, ne? Die machen
Ja.
Elektrolyten hier in München. Ich glaube, Mika kennt die auch. Dann mein Hauptsponsor ist ein Klamottensponsor aus Spanien. Die heißen Blue Banana. Die machen viel so mit Outdoor, Travel und Adventure. Dann in meinem Fall Captain Sun. Das ist ein Rucksackunternehmen. Wen haben wir
Also da
denn
ist
noch? Dann
querbeet alles dabei quasi.
ja, genau. Also auch während den Spielen habe ich mit Samsung, Intel, Edeka zusammengearbeitet. Das sind alles Firmen, auch teilweise große Firmen, die halt mit diesem Lifestyle werben wollen.
Machst du das dann alles selbst oder hast du ein Management, eine Agentur, wo du Unterstützung bekommst oder wie sieht das bei euch aus?
Sagen wir so, ich kann auf einen Manager zurückgreifen, wenn ich Hilfe will. Und der geht auch für mich in Akquise. Aber es ist nach wie vor, wenn ich gewillig bin, diese Hilfe zu beanspruchen. Wenn nicht, mache ich eigentlich aktuell alles selber. Also alle meine laufenden Verträge aktuell habe ich verhandelt.
Ach krass.
Krass.
Ja. Also wie gesagt, Bürojob.
Ja. Ja.
Wo siehst du, um nochmal auf die ganze Performance-Sache zurückzukommen, wir springen hier die ganze Zeit hin und her zwischen allen Themen. Das ist
Alles gut, ich
nicht,
finde es interessant, dann versagt man nicht so in einem
nicht so
Thema.
wirklich
Finde ich
rund,
gut.
aber also ich finde es einfach auch einfach spannend, interessant. Wo siehst du so performancemäßig einfach auch Potenziale, die vielleicht im Surfen noch gar nicht so erschöpft sind, was ihr von anderen Sportarten vielleicht auch lernen könnt? Gibt es auch Trends, wo dann mal, okay, die und die Nation trainiert gerade so und so, die machen das und das oder die machen jetzt mal was ganz Neues, okay, man guckt mal, was die anderen machen. Wie ist das so?
Also definitiv Snowboarden und Freestyle-Ski für alles, was in der Luft geschieht. Dieses ganze Trampolintraining, was die dort absolvieren, ist sehr, sehr gut, um halt diese krassen Impacts von diesen Sprüngen aufzufangen. Auch die Rotationen, die die halt mitbringen. Also der meist rotierte Air im Surfen ist ein 720. Und was, jetzt hat einer letztens im Snowboarden, ich glaube, 7, 6, 8 Umdrehungen gemacht,
Ich habe es
9, ich
auch,
weiß es
ich
gar
hab's
nicht.
auch gesehen, es ist auf jeden Fall unglaublich viel, also es hört gar
Ich
nicht mehr
glaube,
auf.
es waren 9. Oder 9 und irgendwie absurd, also wirklich absurd viel. Man muss halt auch sagen, man wird im Surfen nie eine Rampe finden, die so groß ist wie ein großer Kicker von der Snowboard- oder Freestyle-Skirampe. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass da noch mehr drin ist die nächsten Jahre.
Macht ja auch viel dann so kognitiv, also viel so Hand-Augen-Kopf-Koordination, weil das ist ja
Ja.
schon dann auch für euch also absolut relevant.
Ja, wir machen das viel. Das ist auch fester Bestandteil unserer Warm-ups vor den Wettbewerben. Also halt so quasi ein Auge zu, auf einem Bein stehen und Bälle werfen. Oder auch viel halt so mit Reaktion und Schnelligkeit. Und dann visualisieren wir auch sehr viel. Also das war auch für mich eigentlich mein Grundbaustein für meine Quali. Dass ich einfach seit ich 16, 17 war, daran geglaubt habe und das jeden Tag visualisiert habe.
Krass, ja.
War dann quasi schon so früh klar, dass du Surfen nicht nur als coolen Lifestyle sehen willst, sondern dass es für dich wirklich Leistungssport ist und du da Titel gewinnen willst und Olympischen Spielen willst?
Also kompetitiv war ich schon von sehr früh. Mein erster Wettkampf war mit 8. Dann mit 12 und 13 wurde ich kanarischer Meister. Ich glaube, mit 14 hatte ich meinen ersten deutschen Meistertitel. Da ging schon sehr viel, als ich jung war. Aber es gibt viele Talente, ich glaube, in allen Sportarten, die sich dann in der Pubertät verlieren. Und als ich mit 16 in den Nachwuchskader halt geholt wurde und in den, ja, im Endeffekt ins deutsche Sportfördersystem, habe ich gesagt, okay, dann jetzt muss ich, ne, jetzt. Jetzt bin ich hier dabei. Das ist eine einmalige Gelegenheit für mich. Und dann habe ich alles gegeben. Ich gebe immer noch alles.
Wie lang kann man Surfprofi sein? Wann ist da vom Alter her?
Boah, das ist auch so ein Thema, wo viele unterschiedlicher Meinungen sind. Also ich bin der Ansicht, dass die Prime im Surfen sehr spät sein kann. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man verletzungsfrei bleibt oder so verletzungsfrei wie es geht, glaube ich, an die 30, 32 ist man geistig und körperlich auf einem Niveau, was wirklich sich durchsetzt. Weil im Endeffekt, das Meer ist super mächtig und das Meer ist im Endeffekt einfach unberechenbar. Und ein Surfer kann noch so technisch sein, aber wenn er jung ist und das Meer nicht lesen kann, das Meer nicht versteht, wird er einfach gegen einen 35-Jährigen immer wieder verlieren. Weil im Endeffekt müssen wir nur zwei gute Wellen in 20 Minuten finden. Und wer die zwei Wellen kriegt, selbst wenn er die nicht so gut surft wie der andere, hat einfach eine unheimliche Chance. Und darauf kommt es an im Surfen im Endeffekt. Zwei gute Wellen in 20 Minuten und damit kann man Weltmeister werden. Und es ist bewiesen.
Nimm uns mal mit in
Krass.
dieses Meer lesen und Wellen lesen. Also ich habe ja auch dann hier in meiner kurzen Surfkarriere auf den Philippinen gelernt, dass das durchaus eine große Rolle spielt und ich hinten und vorne keine Ahnung habe davon und wirklich hoffnungslos in Sachen reingepaddelt bin, wo ich mir dachte, gut, das hätte ich mir sparen können. Also es spielt eine große Rolle, spielt es auch bei den Punkten dann eine Rolle und was seht ihr da? Wie guckst du das an?
Boah, es ist eigentlich fast unmöglich zu beschreiben. Im Endeffekt ist es ganz, ganz viel Erfahrung. Das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit, wie es ist ein sehr sonniger, heißer Sommertag in Deutschland und man sieht so die erste Wolke aufziehen. Und dann gibt es halt ein paar Experten, die wissen, dass es in 2 Stunden hagelt und Überflutung geben wird. Und die große Mehrheit checkt es halt nicht. Also es gibt halt, man schaut halt aufs Meer und im Endeffekt, je weiter du rausschaust, desto mehr siehst du. Du brauchst jetzt nicht 300 Kilometer aufs Meer rausgucken und versuchen, Amerika ein zweites Mal zu entdecken. Aber es gibt halt so verschiedene Sachen und Indicators, an denen du es lesen kannst. Also das ganz Übliche und ein Scherz, was ich meinen Schülern auch immer gesagt habe, so, ja, der Horizont verdunkelt sich. So. Also wenn das Meer hinten dunkler wird, kommt meistens eine große Welle. Das ist jetzt sehr basic, das stimmt auch nicht immer, aber es ist was man lesen kann.
Kann man das auch lernen oder gibt es einfach auch Leute, oder ist es einfach was, entweder man hat dieses Gespür oder man hat es eben nicht?
Das ist auch sehr interessant. Also auch auf diesem Spitzenniveau, also ich rede jetzt von den besten 20 Surfern der Welt, gibt es so ein paar, die einfach dafür bekannt sind, dass sie eins mit dem Ozean sind. Also es passiert immer wieder. Es gibt auch einen Jungen in meinem Alter in Europa. Und mit dem Surfen zu gehen, es ist ein absoluter Krampf. Weil die perfekte Welle oder die Welle des Tages wird immer da kommen, wo er sitzt. Und es gibt einfach Leute, die haben das, manche mehr, manche weniger. Ich würde sagen, dass ich zum Glück mehr oder weniger halb talentiert in die Sache reingeboren. Ja, doch, bin ein bisschen so reingeboren, es geht. Aber man kann sich das auch antrainieren, aber im Endeffekt, entweder du bist im Flow mit dem Ozean oder nicht. Und der Ozean wird immer gewinnen, er ist immer stärker.
Nochmal kurz Richtung Triathlon gedacht. Wie wichtig ist dann, du merkst, da ist jetzt eine Welle, dann müsst ihr auch so ein paar Strokes halt paddeln. Geht ihr auch manchmal schwimmen? Oder könntest du zum Beispiel sagen, was du jetzt so auf 50 Meter Kraul schwimmen würdest? Weil ich kann mir vorstellen, da seid ihr echt ziemlich zügig unterwegs, gerade im
Also
Vergleich zu so manchen langsamen Triathleten.
ich mache 100, ich glaube, ich mache 100 Meter in unter einer Minute.
Ja, siehst du, das ist schon krass, ne? Ja, das
Ja.
schaffen also
Also Freestyle, ne? Nicht irgendwie hier Butterfly oder so.
ja, nee, aber trotzdem, also schaffen auch, ja klar, die Weltklasse-Triathleten schaffen das schon, aber jetzt auch so die zweite, dritte Reihe an Profis schafft es nicht.
Ja.
Und das sagt auf jeden Fall unseren Zuhörern auch schon mal was und
Ja.
bestätigt auch nochmal, dass das ein bisschen mehr ist als nur hängen los
Ja,
am
also
Strand.
ich glaube, so explosiv habe ich auch sehr viel an meiner Paddelkraft gearbeitet während den Spielen, weil halt auch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung, mit der du in die Welle kommst, ist ausschlaggebend, sobald du aufstehst. Aber auch auf längere Strecken, wie ich vorhin gesagt habe, wir machen nichts als paddeln den ganzen Tag. So, okay, im Endeffekt, ja, wir haben ein Brett unter uns, was Auftrieb hat. Aber so ein Surfer sieht ja auch immer so aus wie ein umgedrehtes Dreieck gefühlt, der auf Stelzen läuft, weil wir halt den ganzen Tag nur rumpaddeln. Und um auf das Schwimmthema zurückzukommen, letztens bin ich schwimmen gegangen in der Olympiahalle, morgens, dann bin ich in einer halben Stunde irgendwie 1900 Meter geschwommen oder so. Und ich glaube, da geht auch noch mehr. Also es war jetzt nicht, keine Ahnung, Ride or Die Training. Es war so, ja, ich gehe halt schwimmen.
Krass.
Geil, ja.
Ich hatte gerade noch irgendwas, wo ich. Ja, genau. Du hast gesagt, der Ozean ist immer stärker. Und wo der Ozean auch stärker ist, ist bei diesem Big Wave Surfen, bei den ganz großen Wellen. Ich hatte mal das Glück, dass ich vor ein paar Jahren in Nazaré war, wo zufällig auch große Wellen da waren. Und da muss ich sagen, also das ist ja komplett bescheuert. Also im positiven Sinne, das ist ja komplett irre. Also das ist ja wirklich, da spielst du ja komplett mit deinem Leben, ganz bewusst. Kannst du dir sowas vorstellen?
Lustig, die Frage bekommt man oft gestellt. Im Endeffekt ist es eine ganz andere Sportart. Es ist auch eine ganz andere Art von Training. Es ist auch bei vielen von diesen Surfern, die das betreiben, deutlich weniger technisch. Also im Endeffekt, dein Training ist mehr oder weniger darauf ausgelegt, dass du erstmal solche Wassermassen und so einen Druck aushalten kannst, das überlebst und nicht jedes Mal blau oder völlig unteroxygeniert aus der Sache rauskommst. So. Und man lässt
Die
sich
sind ja
ja im
auch
Endeffekt.
festgeschnallt an dem Board, oder? Die haben ja so Schlaufen, wo die drinstehen,
Ja,
oder?
genau, also nicht festgeschnallt, aber ja, man hat Fußschlaufen wie beim Windsurfen. Also man kann halt aus den Schlaufen raus, aber es ist schon so, dass man in den Schlaufen bleiben sollte. Und im Endeffekt ist es so, du wartest deutlich hinter den Wellen mit deinem Partner, der auf dem Jetski sitzt, wartest du im Wasser, dann fährt der an und dann zieht er dich mit der Leine in die Welle rein. Und im Endeffekt muss man halt wirklich schon krasse Geschwindigkeit und so Wasserbumps abfedern können mit den Beinen und halt im besten Fall nicht stürzen. Wenn man dann stürzt, es geht der Körper eigentlich mehr oder weniger in Überlebensmode. So. Also es ist wirklich einfach nur das blanke Überleben. Ich mache zwar nicht diese Art von Big Wave Riden oder von Surfen, aber ich stehe auch selber auf große Wellen. Ich paddel die zwar an, aber ich war auch schon selber in diesen Situationen und man hat so viel Adrenalin im Körper und so eine Luftnot, dass man wirklich einfach alles tut, um an die Oberfläche zu kommen. Und um deine Frage zu beantworten, aktuell sehe ich mich nicht in naher Zukunft bei dieser Sportart, weil mir gefällt sehr der technische Aspekt am Surfen. Und das möchte ich auch beibehalten. Also dann lieber doch auch größere Wellen, aber dann selber anpaddeln.
Du hast jetzt schon mehrfach so Verletzungen bei euch angesprochen. Was sind da so die Hauptchallenges? Sind das wirklich so akute Verletzungen oder gibt es bei euch auch Überlastungsverletzungen? So.
Also, ja gut, einen Bandscheibenvorfall hat sich gefühlt jeder Surfer geholt, als er jung war, oder fast.
Wirklich? Okay,
Ja, einfach
krass.
einfach dehydriert, vor allem wenn man jung ist, man ist gefühlt unzerstörbar, man surft den ganzen Tag, man trinkt kein Wasser,
Ach,
ist
boah.
schon nicht so gesund für die Bandscheiben, die heulen dann irgendwann. Verletzungen, die häufig vorkommen und immer wieder kommen, Knie. Die Kreuzbänder, die vorderen Außenbänder, dann Schulterluxation kommt sehr häufig vor und das ist auch echt scheiße, weil das will man nicht haben, weil das kommt immer und immer wieder. Und was sehr häufig vorkommt und noch ein sehr unbehandeltes Thema ist, sind Gehirnverletzungen. Und da bin ich selber jemand, der sich sehr viel für einsetzt. Ich würde sagen, ich bin einer der ersten, wenn nicht der erste Jugendliche gewesen, der in Europa, also auf dem Niveau von Surfen, einen Helm getragen hat. Ich hatte 2020 eine starke Gehirnverletzung dritten Grades. Im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich in der Situation ohnmächtig geworden wäre, wäre ich ertrunken. Das hätte sich durch einen Helm auf jeden Fall vermeiden lassen können. Und vor allem, wie man damit umgeht, wenn man eine Gehirnverletzung hat. Ich hatte jetzt selber auch schon seitdem vier Gehirnverletzungen nochmal. Die meisten Leute machen gar keine Aufbelastung danach. Also wer schon mal eine Gehirnerschütterung hatte, man kennt das, man fühlt sich so ein bisschen schwammig im Kopf, man kann keine Informationen aufnehmen, kein Licht, alles tut weh. Und die meisten Leute, sobald diese Phase durch ist, gehen sofort wieder in ihren Alltag und ihren Sport. Und das ist halt für das Gehirn extrem schädlich. Und da gilt es halt, das entsprechend aufzubelasten. Und wenn man es vermeiden will, in die Situation überhaupt zu kommen, dann sollte man einen Helm tragen beim Surfen. Und ich appelliere auch sehr oft dazu, dass man das auch als Anfänger tun sollte, weil man als Anfänger nur eine sehr geringe Kontrolle von seinem Brett hat, was für einen selber und auch für das Umfeld sehr gefährlich sein kann. Und ja. Also das ist was auch, glaube ich, die nächsten Jahre noch viel mehr studiert werden wird und viel mehr halt einfach diese Awareness, einen Helm zu tragen, wird mehr kommen. Ich wünsche mir, dass es irgendwann so ist wie im Wintersport, wie beim Skifahren und Snowboarden, dass man sich das einfach anzieht und das war's. Aber ja, ich glaube, es ist ein Prozess und es wird auch noch ein paar Jahre dauern.
Aber durch was kommen die Hirnverletzungen genau zustande? Weil ihr aufs Riff aufschlägt oder weil
Meistens ist
das
es das
Brett drauf
Brett,
kommt?
weil man
Okay.
das Brett an den Kopf bekommt. So ein Brett ist extrem hart. Bei den Fortgeschrittenen oder Profisurfers ist das meistens aus Fiberglas mit einem Polyesterkern innen drin. Das ist zwar nicht so schwer, meistens so sagen wir 2 bis 5 Kilo, ist aber extrem hart. Und so ein Schlag davon an die Schläfe gibt meistens Platzwunde und Gehirnerschütterung. Bei Anfängern sind die Bretter zwar so ein bisschen von außen gepolstert, deswegen heißen sie auch Softboards, aber wenn du das Ding mit der gleichen Geschwindigkeit an den Kopf bekommst, geht es dir nicht besser, weil das wiegt fast doppelt so viel.
Mika, was haben wir noch? Ich guck mal ganz kurz hier meine Notizen durch.
Ich bin noch ein bisschen am Verarbeiten von den ganzen Sachen. Das ist echt. Also ich finde es echt richtig cool. Richtig coole Insights so. Das ist vielleicht auch eine Sache, die vielleicht einige, vor allem ja Triathleten interessiert. Thema Material. Was kostet so ein Top-Surfboard? Wo bewegt man sich da? Und gibt es da große Materialunterschiede, dass du jetzt dann je nach Event, wo das ist, keine Ahnung, wie da die Wellen sind, verschiedene Boards nimmst? Oder gibt es da Vorschriften oder sowas?
Ich werde dir nachher die Gegenfrage stellen. Ist wahrscheinlich ein bisschen egoistisch, weil die meisten Leute die Antwort kennen. Aber mich würde dann gerne interessieren, was dein Material so kostet. Also bei uns, je nachdem, wo man surft, surft man halt in Anzug und Boardshorts. So eine Boardshorts kostet heutzutage wahrscheinlich ein Huni, was unverschämt ist, und ein Wetsuit so 200 bis 400 Euro. Und dann hat man das Brett. Das hängt sehr davon ab. Also es kommt vor allem einfach auf die Größe an. Wenn das Brett größer ist, heißt mehr Material, heißt es wird teurer. Unsere Bretter sind alle custom gebaut, so ein Kompromiss zwischen Haltbarkeit und der maximalen Performance, die man erzielen kann. Also ich brauche jährlich so 10 bis 20 Bretter.
What?
Davon mache ich auch mindestens die Hälfte kaputt. Für jede Welle und vor allem für jede Saison will man unterschiedliche Bretter haben. Also diese Bretter werden dann spezifisch. Ich hatte spezifische Bretter für die Qualifikation in Puerto Rico und für dann Tahiti ganz andere Surfbretter. Und wie das Surfbrett würde ich sagen, Produktionskosten 400 bis 500 Euro, Verkaufspreis 800 bis 1100. Also wenn ich meine Bretter komplett selber zahlen würde, wären das so 15.000, 20.000 im Jahr. Aktuell zahle ich die Produktionskosten, also so ein Zehner im Jahr.
Ja, krass.
Ja.
Ja, trotzdem
Geht
richtig
so ein
viel.
bisschen, ja. Aber geht so ein bisschen in die Richtung auch vom Triathlon. Ich würde sagen, so fürs Schwimmen, guter Neo, gutes Swimskin, bist du so bei 1,5 bis 2.000 Euro. Schwimmbrille und sowas noch dazu. Und Rad ist halt schon das teuerste. Also jetzt nur das Wettkampfbike, so 15.000. Aber dann brauchst du noch eigentlich zwei, vielleicht auch drei Trainingsbikes so, die dann jeweils wahrscheinlich ja 5.000 bis 10.000 sind. Und Laufen ist da echt am entspanntesten. Da ist halt ein paar Laufschuhe irgendwie 150 bis 200 Euro, davon dann 5 bis 6 Stück im Jahr.
Ja, ich war beim Triathlon, sorry, ja.
Aber es hält halt auch länger. Also gerade so das Fahrrad hält,
Ja.
wenn es halt gut pflegst. Also es geht ja außer bei einem Sturz, was jetzt aber ja mehr eigentlich relativ selten passiert im Triathlon, weil du alleine unterwegs bist. Also es passiert eigentlich, wenn dann nur im Training. Sehr selten so. Von daher gerade für so Hobbyathleten, wenn du einmal ein Fahrrad kaufst, dann hält das mal locker 4, 5 Jahre und dann hast du erstmal Ruhe.
Ja, verstehe. Ja.
Aber ist
Ja,
das nicht so,
krass.
weil im Triathlon ist es so, dass alle Profis und zumindest so die das obere Regal, die haben alle ihren Raddeal, die haben alle einen Radsponsor, das ist auch einer der größten Sponsoren. Es ist im Surfen nicht so, dass ihr alle euren Boardsponsor habt und das so euer Main-Sponsor ist. Und
ja, also durch Corona und die einfach Shipping-Probleme, auch der Materialien, ist erstmal der Boardmarkt extrem gecrashed. Will heißen, erst gab es zu wenig Bretter, dann gab es zu viele, jetzt haben alle zu viel Stock und werden ihn nicht los. Was uns ja egal sein kann, weil unsere Bretter sind custom. Will heißen, für uns ist der Preis eigentlich nur gestiegen, weil die Produktionskosten gestiegen sind. Und um die Frage mit dem Erlass der Materialien, ich finde es selber ein Skandal, dass ich ein Olympiaathlet bin und mein Material zahlen muss. Ich wurde letztes Jahr von der WM bis zur Olympia-Quali wurde ich gesponsert. Das wurde mir auch nicht so kommuniziert. Das wurde mir eher so wie auf lebenslänglich oder erstmal bis deine Karriere vorbei ist kommuniziert. Und dann nach den Spielen hieß es, ja, nee, Krise, schade, jetzt musst du halt doch wieder zahlen. Fand ich nicht so cool. Natürlich bekomme ich jährlich viele Anfragen von Surfboard-Herstellern, die mir die Bretter auch so geben würden. Aber daran bin ich halt nicht interessiert, weil meistens die Performance der Bretter dann halt schon oder die Qualität halt deutlich geringer ist. Also man hat in Europa so drei recht große Factories und die haben dann immer ihre verschiedenen Brands und diese sagen wir, ich würde sagen, 4 bis 8 Brands surfen dann auch wirklich 90% der Leute. Das ist halt das Problem. Sie haben halt auch eigentlich ein ziemliches Monopol, also können sie die Preise halt auch ziemlich hoch schrauben.
Krass, also das finde ich wirklich, wie du sagst, ist auch ein Skandal, dass du dann deine Bretter, also das ist ja das Hauptthema, worum es sich bei dir dreht. Also, also ohne das geht ja gar nichts, dass du das dir selbst anschaffen musst.
Ja, schon.
Crazy.
Ja. Schade, aber wahr.
Ja, aber wer weiß, was noch so passiert.
Werde ich dran arbeiten.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Trainingsbedingungen. Du lebst jetzt in Südfrankreich, hast da vermutlich irgendwie vor der Haustür scheinbar regelmäßig gute Wellen. Mhm. Ist es dann auch mal, dass du jetzt unabhängig von Olympia mal an andere Surfspots fliegst, weil du mal eine andere Welle surfen musst oder weil du mal andere Bedingungen brauchst, weil du mal eine kleinere, eine größere Welle brauchst? Ihr seid ja da nicht so wirklich flexibel. Irgendwie, ihr müsst ja dann schon, der Aufwand, mal was anders zu trainieren, ist ja dann relativ groß, wenn du, weiß ich nicht, durch die Philippinen fliegen musst.
Also. Tatsächlich sind wir, abgesehen von unseren Wettkämpfen, extrem flexibel, weil sich unser ganzes Leben, sowohl professionell als auch privat, eigentlich nur darum dreht, entweder die beste Trainingswelle zu surfen oder als Spaßfaktor die beste Welle zu finden. Und ich wohne zwar in Südwestfrankreich, aber zum Beispiel, okay, letztes Jahr war eine Ausnahme, aber in einem normalen Kalenderjahr würde ich sagen, bin ich netto 3-4 Monate in Frankreich, 6 Wochen auf den Kanaren in meiner Heimat und den Rest der Zeit bin ich irgendwo auf der Erdkugel, sei es für Training, Shootings, Presse in Deutschland, Wettbewerbe, Filmprojekte, also ich bin eigentlich durchgehend unterwegs, woraufhin die Vielfalt der Wellen und der Spot einfach extrem groß ist, was auch im Endeffekt wieder für mein Know-how sehr gut ist.
Ja, okay, ja gut. Wenn du dann so viel unterwegs bist, dann hat sich die Frage von selbst beantwortet.
Ja.
Gut. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt wirklich so querbeet alles so abgehakt und so.
Ich fand es interessant. Es war ein anderes Format. Fand ich cool.
Das freut uns. Also auch wenn es hier und da, glaube ich, ein bisschen komplett durcheinander war und immer nur Frage nach Frage, aber es war einfach wirklich, wirklich interessant und ich glaube, ich würde mal behaupten, dass 99% der Leute, die jetzt hier zugehört haben, jetzt einen anderen Eindruck von Profisurfern haben.
Ich hoffe
es. Ist es was dich, was euch irgendwie nervt, dass die Leute denken, So, ja gut, es sieht aus, wie wenn hier der Simon im Urlaub surfen geht. Morgens eine Stunde, dann irgendwie den ganzen Tag chillen und Smoothie Bowls essen und abends nochmal eine Stunde, ansonsten hang loose. Ist das ein Vorurteil, das euch oft entgegengebracht wird?
Also, ich muss sagen, ich muss zugeben, dass unsere Trainingsstätte und die Orte, die uns unser Sport hinbringt, ist auf jeden Fall zu beneiden. Also, das ist gar keine Frage. Also, wir sind wirklich an Traum-Destinations, aber unsere Job-Description, unsere Arbeit bleibt immer noch die gleiche. Und ich glaube, dass die ein bisschen missverstanden wird nach wie vor, ja. Und also, teilweise finde ich schon ein bisschen dreist, wenn ich dann halt irgendwo so höre, so, hä, was will der schon wieder einen neuen Sponsor? Der macht doch gar nichts, der liegt doch nur in der Sonne und geht surfen oder so. Und dann denke ich mir so, ja, nee, du, leider nicht. Aber es ist tatsächlich auch ein bisschen schade, dass wir, vor allem wenn unsere Schedules so tight sind, sind wir extrem viel unterwegs und sehen gar nicht so viel von den Orten, an denen wir sind. Also wir kennen dann immer nur unsere Base, unser Airbnb, unser Haus, unser Hotel, den Weg zum Strand und den Strand und sehr viel mehr sehen wir nicht. Also es kommt sehr selten vor, dass man mal einen kompletten Off-Day hat und was ganz anderes machen kann. Und dann ist man meistens auch so fertig, dass man eh nur da liegt, isst und schläft.
Das kenne ich sehr gut, ja.
Ja. Ja, aber du kommst ja wenigstens noch rum, wenn
Beim
du läufst
Radfahren,
und
ja.
Fahrrad fährst.
Ja, stimmt.
Aber ich glaube, im Vergleich zu jemandem, der Montag bis Freitag im Büro sitzt, sind eure Arbeitsorte von euch beiden trotzdem nicht so schlecht.
Ich habe mich nicht beklagt.
Ja, geht's schlimmer.
Kam auch gar nicht so an. Nee, cool. Hey Tim, vielen, vielen Dank. Das war eine gute Stunde. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir weiterhin von dir sehen und hören. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass durch Olympia dein Arsch in die ganze Welt gestreckt wurde, weil so wurde ich auf
Das
dich
wusste ich
aufmerksam.
kaum.
So habe ich dich entdeckt und habe dann wirklich alles verfolgt.
Oh ja, das war. Ich bin dankbar, dass es passiert ist. Ich bin aber auch dankbar,
Hatte
dass
das, hat es,
der
hatte das ein.
Brasilianer, dass der Gabriel Medina 2 Tage später den hier gemacht hat, stehend in der Luft mit einem Finger nach oben, weil es wäre traurig gewesen im Endeffekt für die Sportart, wenn das Bild der Spiele mein Arsch gewesen wäre. Insofern bin ich auch sehr zufrieden mit einem zweiten Platz an der Stelle. Und ja, es war nicht geplant, falls sich die Frage stellt.
Aber hat dir das krass was gebracht, was im Sinne von Reichweite und Aufmerksamkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also es war im Endeffekt, manche Leute sind bis heute der festen Überzeugung, dass es eine Marketingstrategie war.
Wirklich?
Ja.
Ach krass. Also auf den
Ja.
Gedanken wäre ich ja nie, also auf sowas wäre ich ja nie gekommen.
Also an sich, wenn es das gewesen wäre, wäre es schon ultra schlau so. Aber man kann ja auch nicht damit rechnen, dass der Kameramann dann genau in dem Moment auf die Idee kommt. Also der hat ja wirklich echt viel filmen können. Aber nee, mein Hintern musste es sein.
Also ich erkläre die Situation kurz, du bist irgendwie durch eine Welle durchgetaucht, also irgendwie so nach, du wolltest wieder raus und bist durch eine Welle durchgetaucht und dann, ja, dann macht ihr so einen Köpfer in die Welle rein quasi und da
Ja.
ist deine Hose einfach gerutscht und es war einfach dein komplett nackter Arsch weltweit im Fernsehen.
Ja, es war sehr, sehr krass.
Ja, Tag ein, Tag aus lief das auf jeden Fall rauf und runter.
Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight. Und ich glaube auch im Endeffekt, was schön ist so. Jetzt im Endeffekt nichts Performance-Relevantes, aber ich glaube, dass sich daran die Leute in vielen Jahren auch noch erinnern werden. Und dafür bin ich dankbar.
Sehr gut. Also alle mal reinfolgen, Tim.Elter auf Instagram und guckt euch mal an, was der Junge so treibt. Und wenn du bis 30 surfen kannst, dann haben wir noch 10 Jahre Karriere zum Verfolgen vor uns.
Ich poker hart auf München 36, wenn es dem dann so ist.
Oh, ja.
Gut, dann gesund und fit bleiben.
Jawohl.
Aber
Vielen Dank für eure Zeit.
München 36, wo surft man da?
In Surftown.
Ach, da wird dann Surfen olympisch in dem stehenden Pool.
Wenn bis da, also Stand jetzt, ja.
Nee.
Doch.
Das wäre ja richtig geil.
Das wäre schon krass, ja. Vor allem als Landsmann. Ich muss schön jung bleiben.
Ist dann auch denkbar, dass es nochmal eine Sondersurf-Disziplin bei den Olympischen Spielen gibt am Eisbach? Das wäre krank.
Ich würde, ja, ich glaube, dass dafür nicht so der Markt da ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt wirklich Millionen von Surfern, die im Meer surfen, aber noch gibt es nicht so viele Leute, die im Fluss surfen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch.
Okay, wir pokern auf München 36. Tim, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
Vielen
Jo,
Dank für
danke
eure
dir. Ciao,
Zeit.
ciao.